bin sehr gut vorbereitet heute, kann ich dir sagen. Wirklich sehr gut.
Ich tapp's hier wieder so rein.
Nicht, dass wir wieder verklagt werden. Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche auf die Aufreger in Politik und Gesellschaft blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, lieber Caro.
Eigentlich haben wir uns jetzt schon eine halbe Stunde angeschrien vor der Aufnahme, weil wir uns noch nie so uneinig waren. Wir sprechen heute, arbeiten uns durch den Fall Colleen Fernandes, Christian Ulmen.
Ja.
Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Außerdem beschäftigt uns auch so ein bisschen in Verbindung zu dieser Geschichte der devote Mann, der jetzt scheinbar auch Schule macht, und der Geschlechterkrieg, der am Horizont aufzieht. Und damit es noch ein bisschen lustig wird, blicken wir auch noch auf die Sesselkleber von der SPD. Das aber ganz am Ende der Sendung. Jan, die Schauspielerin Colleen Fernandes erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen. Er soll über 10 Jahre hinweg Fake-Profile auf Social Media erstellt haben und Videos und Bilder verschickt haben, die den Eindruck erwecken, dass sie Sex mit anderen Menschen oder mit wem auch immer hat. Das sind auch teilweise extreme Gewaltfantasien dabei, also wirklich abartig. Sie spricht von virtueller Vergewaltigung. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn das alles stimmt, dann ist es das Abartigste, was ich je gelesen habe. Aber auch um uns rechtlich abzusichern, es gilt die Unschuldsvermutung.
Ja, das ist der Satz des Monats, wenn nicht des Jahres. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der wird jetzt irgendwie immer dran geklebt. Und dann wird einfach alles so frei von der Leber behauptet.
Nee, so wollen wir es nicht machen.
Und da geschrieben, also ich lese das ja und sehe das ja alles, weil man offenbar glaubt, wenn man den Satz einmal genannt hat, dann leiden los, ne?
Das stimmt, es wirkt ein bisschen so. Trotzdem, also ich meine das wirklich ernsthaft. Er hat sich bis dato nicht eingelassen. Der Spiegel hat den großen Artikel geschrieben, hat ihm angeboten, sich zu äußern, hat auch ein Hintergrundgespräch mit seinen Anwälten geführt. Aber er hat eben noch nichts offiziell gesagt. Trotzdem finde ich diese Geschichte krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass es sowas wirklich gibt. Es hat was wie Giselle Pellicot nur im Netz.
Also, du steigst ja schon mal ganz, ganz oben mit ein.
Ja.
Ich dachte bislang immer, und das habe nicht nur ich so gedacht, der habe also irgendwelche sogenannten Deepfakes erstellt und die dann irgendwie verschickt über Konten, die er im Namen seiner Frau eröffnet hat, zum Beispiel auf LinkedIn. Das ist ja auch der Vorwurf, der jetzt in einer Reihe von Medien gegen ihn erhoben wurde. Also zum Beispiel der Tagesschau beim WDR, Deutschlandfunk und wenn man jetzt ganz genau hinguckt, es geht gar nicht um Deepfakes, jedenfalls nicht bei Herrn Ulmen.
Ja.
Herr Ulmen hat, das ist der Vorwurf, unter anderem auf LinkedIn, wo übrigens eine klare Namenspflicht, darauf werden wir gleich noch kommen, schon seit langem herrscht, sich ausgegeben als seine Frau, um Sex mit Männern zu haben.
Mhm.
Also ich finde, der Teil ist noch richtig gar nicht rausgearbeitet.
Der ist halt schwul.
Ja, was auch immer ist, also er hat hier jetzt einen Fetisch damit, sich als Frau auszugeben oder als Frau zu fühlen, um dann Sex mit Männern anzubahnen.
Als Frau aber.
Als Frau.
Es mutet ja an, dass er sie sei.
Genau, also die denken, sie hätten Sex mit
ihr,
seiner Ex-Frau. Geschieden sind die, glaube ich, seit 2025 jetzt. Tatsächlich haben sie Sex mit ihm.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, unter was das fällt, aber das ist jedenfalls, das kann man jetzt auch total irre finden. Allerdings, wenn man so ein bisschen sich mit Leuten unterhält, die Sexualwissenschaftler sind, dann weißt du, dass in diesem weiten Reich der Sexualität alles Mögliche existiert, offenbar eben auch dieser Fetisch. Ich will nicht sagen, als klassische Transfrau aufzutreten, aber jedenfalls in gewisser Weise als digitale Transfrau. Das ist ja das, was er versucht hat. Und dann hat er, das muss man den Andeutungen in diesem Text entnehmen, auch sich irgendwelcher Techniken bedient, dass die Stimme verändert wurde. Also er nicht mit seiner Stimme gesprochen hat, wenn er Telefonsex hatte, sondern mit einer Frauenstimme. So.
Mutmaßlich ihrer.
Ja, oder der helleren Stimme. Gut, so. Also es hat jemand was mit dem so ein Deepfakes oder Deep Nudes, um die ja auch sich diese Demonstration drehte, am Wochenende vom Brandenburger Tor, wo Luisa Neubauer aufgetreten ist und Ricarda Lang, erstmal nichts zu tun. Sondern das Material, was er offenbar dann über diese, über LinkedIn, also ich weiß gar nicht, wie das über LinkedIn geht. Ich dachte, also offenbar gibt es da auch so, dann so Chatrooms, wo man irgendwie unter sich ist. Was er benutzt hat, sind Pornoaufnahmen, die man im Netz runterladen kann. Und wo die Darstellerin offenbar so ähnlich aussah wie seine Frau. Also das heißt, wir müssen schon mal diese beiden Dinge trennen. Und da haben wir einen Dissens in der Geschichte. Also wenn du die Geschichte liest, weil es ja auch ständig um Deepfakes geht. Und nee, also
wenn
ganz
du die Geschichte liest, ist ja dir klipp und klar, dass Christian Ulmen ja nicht beschuldigt wird, Deepfakes erstellt zu haben, sondern dass es zwei Stränge gibt. Colleen Fernandes bekommt oder hat seit 10 Jahren, kämpft sie gegen Deepfakes von sich im Netz. Und als sie das anonym zur Anzeige bringt, bekommt, so erzählt sie es, ihr Ex-Mann Schiss, dass auch seins auffallen würde. Und deswegen beichtet er ihr, dass er hinter den Fake-Profilen steht.
Behauptet sie immer, sollten hier auch öfter mal im Konjunktiv reden.
Ja, das sagt sie.
Weil das ist die Darstellung von ihr in einem abgeschlossenen Scheidungsverfahren. Und ich weiß ja, was Menschen sich auch gegenseitig, sagen wir mal, auch so an Verletzungen zufügen und auch an Behauptungen. Also es ist jedenfalls noch nicht so 1:1 erwiesen. Also die Ermittlungen sind ja ganz am Anfang überhaupt.
Ne? Das mag alles sein. Du wirst es mir wahrscheinlich verzeihen, wenn ich an dieser Stelle auf ihrer Seite bin. Wenn du dich als Frau mit so einer Geschichte in die Öffentlichkeit stellst, kriegst du Morddrohungen, kriegst du den Hass. Das machst du nicht freiwillig. Da schämst du dich auch in Grund und Boden anfangs. Deswegen tendiere ich sehr dazu, ihr da wirklich zu glauben. Aber du hast natürlich recht. Das ist jetzt meine persönliche Meinung als Caro. Ich bin aber auch keine Juristin, nenne es oberflächlich. Aber ich finde schon, dass man aus dieser Spiegelgeschichte, wenn man sie ordentlich liest, und dafür braucht man natürlich eine halbe Stunde, schon erkennt, dass Christian Ulmen nicht beschuldigt wird, Deepfakes erstellt zu haben. Dass jetzt diese Demonstrationen sich eine gewisse Eigendynamik haben und dieses Thema der Deepfakes jetzt auch mit aufs Tablett kommt, finde ich aber völlig in Ordnung, nur man muss es schon von ihm trennen. Und das ist eigentlich die Sauerei, dass ihm jetzt quasi von sämtlichen Medien auch unterstellt wird, etwas zu tun, was er gar nicht, also was ihm gar nicht vorgeworfen wird.
Ich lese mal vor, was die Tagesschau. Die Tagesschau ist immerhin noch, das ist dann der Goldstandard.
Aber es tut mir leid, dann zweifle ich an der Tagesschau.
Ja, pass auf. Die Tagesschau berichtete am 20. März 2026, Zitat, die Schauspielerin Colleen Fernandes hat schwere Vorwürfe gegen ihren Mann Christian Ulmen erhoben. Der Moderator soll jahrelang im Internet Fake-Profile seiner Frau erstellt und Deepfake-Pornos verbreitet haben.
Ja, das steht nicht im Spiegel.
Deutschlandfunk, 20. März 26, Deepfake. Nach Colleen Fernandes Vorwürfen gegen Ex-Mann Christian Ulmen, Anlass für die Äußerung der Justizministerin, ist ein Bericht des Nachrichtenmagazins der Spiegel über Vorwürfe und so weiter und so weiter.
Aber das
WDR,
zeigt doch schlechte Medienarbeit.
Pornografische Fake-Fotos,
Jan,
ja, ich bin mal auf.
Es tut mir leid.
Ja, nee, ich glaube, das sind ja keine Anfänger bei Tagesschau. Möglicherweise hat sie das ein bisschen oberflächlich gelesen.
Nee,
nur,
sie haben linke Agenda.
Nee, die Geschichte ist extra so gebaut im Spiegel, dass du sehr, sehr genau hinlesen musst, um an den entscheidenden Scharnierstellen zu merken, hier wechseln die sozusagen das Gleis. Das fängt ja schon an mit der Überschrift, ich fühlte mich virtuell vergewaltigt. So,
das ist ein Zitat von ihr und das kann ich nachvollziehen.
Ja, ich wollte nur sagen, ganz viele Leute sind da auf das falsche Gleis gesetzt worden. Insofern tragen wir hier möglicherweise jetzt zur Klarheit bei, indem wir diese beiden Handlungsstränge wieder trennen, die in dem Grundartikel im Spiegel
auch getrennt sind.
Munter hin und her gehen.
Ja, da habe ich einen anderen Blick drauf und ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der den Spiegel immer in Schutz nimmt, aber ich habe das sehr wohl verstanden. Ich war aber mit dem Thema auch schon länger beschäftigt, weil ich ihr länger schon gefolgt bin, was sie in den letzten Jahren schon in Sachen Deepfakes getan hat oder nicht. Das stört mich übrigens am allermeisten. Jetzt kommt natürlich im Zuge dieser Colleen-Geschichte auch ihre Deepfake-Vergangenheit, gegen die sie kämpft, wieder an die Öffentlichkeit und jetzt endlich bekommt dieses Thema Aufmerksamkeit und man sieht, es gibt möglicherweise Handlungsbedarf, um Frauen im Netz besser zu schützen, möglicherweise auch Männer, es wird es auch andersrum geben vermutlich, aber was mich jetzt stört, ist, dass diese ganzen linken Tanten, ja, von Luisa Neubauer bis hin zu unseren grünen Damen vom Grill, wie du immer so schön sagst, sich jahrelang für dieses Thema nicht interessiert haben und jetzt, wo sie sich selbst inszenieren können und auf der Demo sprechen können, da sind sie ganz vorne dran. Und da geht es nicht darum, Colleen zur Seite zu stellen, sondern sich selber zu inszenieren. Und das ist das, was mich stört.
Also du hast jetzt deinen Rant abgelassen über die grünen Frauen oder Luisa Neubauer angefangen. Da halte ich mich jetzt mal raus. Ja? Kommen wir nochmal zurück zum Juristischen. Also es gibt ja jetzt Forderungen, wir müssen jetzt Gesetzeslücken schließen. Auf Frau Hubig wird sozusagen eingeredet, die hat ja schon irgendwas in der Schublade.
Zu Recht.
Die ganze Terminierung der Spiegelgeschichte ist, wie wir heute wissen, auch nicht ganz zufällig. Also eine der Redakteurinnen wird gefragt, bei Anne Will sitzt sie im Podcast, warum jetzt die Woche? Und sie sagt, naja, da gab es ja dieses Verfahren, das jetzt eröffnet wurde in Mallorca. Und außerdem hätte man ja gewusst, dass es diesen Gesetzesvorschlag gibt bei Frau Hubig.
Das ist doch klug, dass man dem Thema eine Plattform gibt.
Ja, also normalerweise, sag mal, so war der Spiegel eher immer, sag mal, regierungskritisch, als jetzt Regierungsmitgliedern auf Pferd zu helfen. Aber gut, das mal in Parenthese gesprochen. Jetzt ist ja noch völlig unklar, wenn wir jetzt nochmal zurück zu Herrn Ullmann kommen, was ist daran eigentlich strafwürdig?
Vermutlich nichts. Und das ist also, ja genau der Punkt, wo du siehst. Nee, Moment, gleich. Da ist vermutlich gar nichts strafbar. Und genau aus diesem Grund ist es dringend notwendig, diese Gesetzeslücke zu schließen. Und deswegen finde ich es wiederum gut, dass dieses Thema endlich in der Öffentlichkeit ist. Und das siehst du anders und das schockt mich.
Schockt dich. Also es ist Identitätsdiebstahl, ja, aber es braucht natürlich immer einen Geschädigten. Also das heißt, erstmal sind ja die Männer geschädigt.
What?
Bei Herrn Ullmann, die dachten, sie hätten mit ihr Sex, aber tatsächlich mit ihm. Also weiß ich nicht, da ist ja eine betrügerische Absicht hinter.
Ja, das ist ein Downgrade, keine Frage. Hey, aber nicht. Die Geschädigte ist sie, Entschuldigung.
Bei den ganzen Deepfakes. Aber dass er in Kontakt tritt als sie, ich weiß nicht, ich bin ja kein Jurist, werden wir jetzt im Zweifel nachtragen in der nächsten Sendung. Können jetzt hier alle, die juristisch bewandert sind, uns belehren, wo hier die rechtliche Grenzüberschreitung lag. Möglicherweise hast du recht, du beklagst das ja, gab keine, also müssen wir irgendwie jetzt rechtlich nacharbeiten.
Ja, dringend.
Ja, ich weiß nicht, wie das dann aussieht im Strafgesetzbuch. Gut, so. Und der zweite Handlungsstrang ist also jetzt Vorgehen gegen Deepfakes. Bei der Klarnamenpflicht, die es eigentlich bräuchte, um wirkungsvoll dagegen vorzugehen, weil es unheimlich schwer gegen anonyme Verbreiter sich zu wehren.
Ich wäre sofort dafür.
Da sind wiederum, hast du diese ganzen, also deine ganzen Grünen schon wieder nicht auf der Seite. Also die sind nämlich gegen Klarnamenpflicht. Nicht nur die Grünen, sondern Linkspartei, AfD und Grüne in dem Fall.
Ja.
Die große Anti-Klarnamenpflicht. Front und dafür ist der Bundeskanzler und der Innenminister.
Ja.
Und Frau Hubig, weiß gar nicht, wofür ist die?
Die hat es ausgeschlossen, dass das kommt. Ah. Wie sie dazu steht, weiß ich nicht. Mhm. Das ist ja das Nächste. Was ist denn das Problem mit einer Klarnamenpflicht? Ich weiß schon, das ist ein sehr polarisierendes Thema, aber ich finde, wenn du nicht in der Lage bist, in der Öffentlichkeit zu deinen Überzeugungen zu stehen, dann bist du ein Lappen. Und dann kannst du dich auch zurückhalten. Also es tut mir leid.
Die Grünen sagen jetzt, das ginge dann vor allen Dingen zu Lasten von marginalisierten Gruppen, die es noch schwerer hätten.
Ach Gott.
Und den berühmten Whistleblower.
Ach komm, ist doch lächerlich.
Ich habe mich damit nicht wirklich beschäftigt.
Ich möchte nicht mit Menschen sprechen, deren Identität ich nicht kenne. Das möchte ich nicht. Im wahren Leben nicht und digital auch nicht. Das ist mein Gefühl. Ich kann schon mir vorstellen, dass es Leute anders sehen und dass man vielleicht dann auch sagt, traut sich nicht mehr seine Meinung im Netz sagen und dann steht die Staatsanwaltschaft vor der Tür. Ich kenne diese Argumente. Das ändert aber dann nichts an der Tatsache, dass dieses Thema mal wert ist, drüber zu sprechen und diskutieren. Und allein das schon abzulehnen, ist doch abartig.
Vielleicht sollten wir das auch nochmal nachtragen übrigens. Deepfake-Herstellung und vor allem Verbreitung. Darum geht's ja. Also das in Umlauf bringen von Aufnahmen, ob jetzt pornografisch oder in anderer Art, die so gemacht sind, dass du denkst, du hast es mit einer im realen Leben vorhandenen Person zu tun, ist auch jetzt schon strafbar. Das ist dann im Zweifel Verleumdung und ist strafbewehrt mit bis zu 5 Jahren. Es ist jetzt mitnichten so, dass da eine Gesetzeslücke wäre, die also Scheunentor weiter offen stehen würde. Das Hauptproblem ist, an die Leute ranzukommen.
Ja,
die also Zweifel ja, um dich zu schädigen oder sich um dich lustig zu machen oder dich in einem schlechten Licht dastehen zu lassen, solche Aufnahmen oder Fotos in Umlauf bringen.
Dann siehst du ja, dass wir offenbar doch eine Gesetzeslücke haben. Ich bin jetzt kein Jurist, dass ich die Lösung habe, wie man sie schließt.
Ich würde mal sagen, dass dafür spricht, also dass wir hinterherhinken, spricht ja allein schon mal die Tatsache, dass da offenbar in relativ großer Zahl heute solche Aufnahmen existieren ja. und auch in Umlauf gebracht werden, ohne dass man dann einen Riegel vorschieben kann.
Genau. Aber der andere Strang, um zu dem wiederzukommen, das, was Christian Ulmen mutmaßlich getan hat oder was ihm vorgeworfen wird, das ist offensichtlich noch nicht wirklich strafbar in Deutschland. Und ich sag dir ganz ehrlich, Identitätsklau, erstmal das, sich als eine andere Person auszugeben, die zu diffamieren, irgendwelche Geschichten, der hat ja scheinbar, so erzählt es sie, Geschichten verschickt, wo von einer Massenvergewaltigung gesprochen wird und sie ist die Hauptperson. Er soll Menschen in ihrem Umfeld angeschrieben haben, Kollegen, die ganze Zeit dachten, sie hätten eine heimliche Affäre mit ihr. Was haben die auch für ein Bild?
Aber
das ist doch, das ist Caro, sowas von herabwürdigend.
Ja, alles.
Und das ist nicht strafbar. Und da gibt es auch eine Gesetzeslücke. Und deswegen, auch wenn ich sonst Compact, Hate Aid und die ganzen grünen Tanten nicht gut finde, in der Frage haben sie mich an ihrer Seite.
Ja, auch das ist übrigens so ein Seitenaspekt, dachte ich, total weird. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, er hatte jetzt also Sex oder Telefonsex mit einer Reihe männlicher Kollegen.
Ja.
Von ihm und von ihr. Also es hat sich ja im Wesentlichen offenbar in deren Bekanntenkreis abgespielt.
Ja.
Ja, man redet jetzt, das ist die Rede von, bis zu 30 Kontakten,
ja.
die er über diese Profile, die er da erstellt hatte. Ich weiß nicht, was, also irgendwas scheint ja auch in dieser Filmwelt total strange zu sein. Also wenn ich den Eindruck gehabt hätte, du hättest mich irgendwie angeschrieben, ja? Die Caro schreibt mich an, um mich einzuladen, um mit ihr Telefonsex zu haben. Und wir laufen uns eine Woche später in der Kantine über den Weg oder wo auch immer. Und ich sag kein Sterbenswörtchen, ich zwinker nicht mal komisch. Wie verrückt ist denn das? Also das heißt, da hatten also eine ganze Menge Männer in deren beruflichem Umfeld den Eindruck, sie hätten mit ihr Sex gehabt, tatsächlich hatten sie mit ihm Sex. Mhm. Und keiner lässt anschließend was verlauten. Also irgendeiner hat sich da mal gemeldet, ich glaube so ein Versicherungsmakler.
Zwei.
Ja, zwei, aber von 30, was ist denn da los?
Da kann man eine Frage stellen,
also,
wie verdorben also, diese Branche
mal,
ist.
Da würde ich mal zu meiner Tochter sagen, Hände weg von der Filmwelt.
Ja, sowieso.
Oder?
Absolut, aber immerhin, dass sie es überhaupt erfahren hat, ist, weil sie im Arbeitskontext einen Mann getroffen hatte, der dann quasi drauf angespielt hat auf ihre Konversation, von der sie gar nichts wusste.
Ja, aber es ist doch das Normalste der Welt. Also ich meine, wenn du dich nachts verabredet hast die ganze Zeit,
es ist
um
ja
plötzlich
nach
fremd zu gehen,
ja.
Dass natürlich. Du dann nochmal ein Wort sagst.
Das wundert mich auch, dass da 2 von 30 sich überhaupt nur zu Wort melden.
Oder die haben, oder sie waren drauf gekommen, dass sie tatsächlich gar nicht mit ihr Sex hatten, sondern ihm. Also da ist, sag mal, das wird ja in den nächsten Wochen und Monaten noch ausgeleuchtet werden. Aber da sind so ein paar dunkle Flecken.
Voll. Was ich schwierig finde, also wenn das alles stimmt, kann ich total verstehen, wenn dieser Typ in der Gesellschaft geächtet wird. Das kann ich dir ganz ehrlich sagen, auch wenn du das vermutlich anders siehst. Was ich super schwierig finde.
Ja, aber hier kommt ja auch schon wieder das Urteil vor dem Verfahren. Der Typ ist ja total erledigt. Ja. Der kriegt kein Bein mehr auf dem Boden.
Gut, also mein Mitleid hält sich in Grenzen.
Ja, das heißt, mein Mitleid hält sich in Grenzen. Aber das muss man wirklich mal sagen. Also an der Stelle, ich bin ein riesen Verfechter des Rechtsstaats. Und dafür haben viele, viele Menschen ihr Leben gelassen, dass bestimmte Planken eingezogen wurden. Und das am Ende ist ein Prozess braucht, bevor du schuldig gesprochen wurdest.
Das stimmt.
So. Und
aber
der Typ ist erledigt, bevor, das ist völlig egal, wie dieses Ermittlungsverfahren ausgeht. Es ist auch völlig egal, was am Ende Richter dazu sagen werden. Der wird keine Sendung mehr bekommen, der wird keine Moderation mehr bekommen, der ist sozial tot. Nein, das ist nicht, Nein, weil wenn wir
sowas
das
auch, macht man nicht.
Nein, wenn wir, Caro, wenn wir das aufgeben, dieses Prinzip, und wir sind jetzt immer mehr auch auf dem Weg dahin, das aufzugeben, und auch nochmal in Parenthese, es gibt genug Fälle, wo sich anschließend rausstellt, es war alles nicht so, wie in diesem Fall die Anklägerin behauptet hat.
Wenn ich verstehe diesen Prinzip, Täterschutz nicht, sorry.
Das ist die Unschuldsvermutung.
Es gibt keinen Grund, ihr nicht zu glauben. Weil sie sich keinen Gefallen tut, damit in die Öffentlichkeit
Erinnerst
zu gehen.
Erinnerst du noch
das ist
den Fall Gina
Bürde.
Lisa Lofing?
Das kannst du doch nicht vergleichen.
Pass mal auf, das war der Stern
hat nicht vergleichen.
Der Stern hat eine große Geschichte. Es ging auch in dem Fall darum, gesetzgeberisch sozusagen tätig zu werden. Das war der Appell, schließt endlich Gesetzeslücken. Und am Ende stellte sich raus, ich will es nur einmal sagen, es war alles genau umgekehrt.
Du kannst und doch nicht Gina-Lisa Lohfink mit Colleen Fernandes vergleichen. Ja, es tut mir leid.
Nein, du hast es mit Frau Pelikow verglichen, also.
Ich wollte nur sagen, es Intellekt geht, her es, und es von geht, der Seriosität geht, her, der Person.
Caro, es geht darum, dass wir zulassen müssen, den Gedanken zumindest, dass nicht all das, was jetzt behauptet wird, auch sich in der Realität so zugetragen hat. Deswegen gibt es Ermittler,
das stimmt,
um das rauszufinden.
Jan, das stimmt. Aber selbst wenn die Gesetzeslage nicht ausreicht, wenn er das alles getan hat.
Das ist ja eine andere Frage.
Ich glaube ihr. Das ist aber mein persönliches Problem. So, aber wenn er das getan hat und es ist nicht strafbar, ist es trotzdem völlig in Ordnung, wenn der in dieser Schauspielwelt keinen Fuß mehr auf den Boden bekommt. Aus meiner Sicht.
Vorausgesetzt, alles, was man ihm zur Last legt, ja, war auch so.
Ich habe keinen Grund, dem zu misstrauen.
Aber die haben ja sozusagen, das ist ja immer so, auch die ganze Feigheit dieser Fernsehsender, die ich zum Kotzen finde, ja, der war der ganz große Held, also mein Held war
meiner
der
noch
nicht.
Noch nie, fand ihn immer okay, schon
ja,
sehr
ätzend. Ich habe das mir angeguckt, aber Jerks, diese Filmserie, das glaube ich war ProSieben, ne?
Ja.
Sat.1 ProSieben. Der war ja lustigerweise ja, deswegen glaube ich, ist der Schock bei vielen auch so groß, ein Riesenstar in der linken Szene eher. Das war jemand, der sich sozusagen auch immer so
ja, deswegen,
als, großer
ich fand den immer schon ätzend,
als großer Feminist präsentiert hat. Ja. Hat auch immer die richtigen Knöpfe gedrückt bei den politischen Themen. Der war der Darling der linken Schickeria. So, und dass nun der ausgerechnet, ne, so ein schlimmer Finger angeblich war, das trifft natürlich tief. So, nur bevor irgendwas ermittelt ist, gleich, also die ganzen Sendungen vom Sender genommen, am besten gleich ganz löschen, ja, so.
Das darfst
auch,
du ja.
Auch alle seine Freunde, ich meine, was sind das für Freunde? Stuckrad Bache. Ich meine, ich kann nur sagen, kommen wir ja gleich zu, wir sollen ja den Ulmen jetzt in uns suchen, ne, wir Männer. Ich habe mit Herrn Ulmen nichts zu schaffen. Ich war auch mit Stuckrad Bache nie befreundet, aus gutem Grund, ja. Ich meine, sich dann hinzustellen, weil Stuckrad Bache jetzt irgendwie so ein Buchprojekt am Start hat, da geht's schon wieder um den Udo Lindenberg, und jetzt Angst hat, dass er da irgendwie mit auf die Shitliste kommt, eine lange Erklärung, ich glaube auf Instagram, warum er jetzt auch total schockiert und entsetzt ist und sagt sich von seinem Freund Christian Ulmen los, weil, ich würde ja mal sagen, das hat meine Frau übrigens auch gesagt, also meine Frau denkt in vielem ähnlich wie du. Aber als sie das gesehen hat, hat sie gedacht, was für ein Arsch ist das? Weil du kannst ja auch mal einfach die Klappe halten. Nee, weil Schweigen sei Mittäterschaft.
Da bin ich überraschenderweise, Jan, deiner Meinung. Das finde ich auch, also, ja.
Oder der andere, der da in Jerks mitgespielt hat, auch so
ein riesen
Riemen. So ein woker Quatsch, den er da abgesondert hat. Also noch nicht mal, kam nicht mal zwei, drei Zeilen aus. Es gibt jetzt überhaupt alle möglichen Erklärungen von irgendwelchen Männern.
Ich würde die gerne in Schutz nehmen. Also überraschenderweise. Es ist tatsächlich so, dass ich verstehe, ich lehne diesen Christian Ulmen auch, ich darf das sagen, ja, vom Gefühl her komplett ab.
Hast du immer schon, so, offenbar.
Habe ich immer schon, ich mochte den noch nie.
Gut.
Es bestätigt
also
mein Bild.
Du fühlst dich bestätigt. Gut.
Ohne ihn jemals getroffen zu haben.
Ist ja auch ganz schön mal am Ende einer solchen Woche.
So.
Sich mal bestätigt fühlen.
Ja, auch mal schön. So, ich verstehe auch, dass sich Männer, die ihm vielleicht nahestanden im privaten Umfeld, sich jetzt genötigt fühlen, diese Erklärung abzusondern, weil sie sonst gesellschaftlich gecancelt werden. Weil das ist nämlich das große Problem,
dachte,
dass wir gerade uns hin... Lass mich kurz ausreden.
Ich dachte, das sei Freundschaft, in der Krise zu deinem Freund zu stehen.
Ja, aber das Problem ist ja jetzt, dass wir jetzt den großen Geschlechterkrieg aufmachen. Damit habe ich beim besten Willen ein Problem, dass alle Männer in Sippenhaft genommen werden.
Thema Nummer zwei.
Und da denke ich mir, jetzt heißt es ja nicht, wie heißt es? Nicht alle Männer, aber immer ein Mann. Aber im Prinzip sind es doch alle Männer.
Mhm.
Und da denke ich mir, okay, Freunde, also wenn sich, jetzt sage ich mal was Fieses, ja, wenn sich ein Afghaner auf dem Weihnachtsmarkt in die Luft sprengt, dann sind die Grünen und die Linken die Ersten, die sagen, oh, Einzelfall. Einzelfall ist nicht, die Muslime sind alle nicht so schlimm. Aber wenn ein Mann solche Sachen mal macht, und bestimmt gibt es auch eine Dunkelziffer und es machen mehrere, aber es wird die Minderheit sein, dann sind es alle Männer. Also da möchte ich gerne hier eine Lanze brechen. Ich kenne solche Männer nicht.
Jetzt komme ich mal von der anderen Seite. Überraschend. Es ist natürlich nicht nur ein Mann.
Nein, bestimmt ja, also, nicht, aber es ist die Minderheit, Entschuldigung.
Ja, wobei, ich gebe zu, also als dieser Fall von dieser armen Frau in Frankreich, Frau Pellicot da, in allen Details ausgebreitet wurde. Und ich finde ehrlich gesagt auch diese Vergleiche jetzt, das sei der Colin Fernandes, sei der deutsche Fall Pellicot.
Im
ganz
Netz?
Ganz an der Sache vorbei. Das, also bei Frau Pellicot ging es darum, ihr Mann hat sie dann betäubt und hat sie real vergewaltigen lassen. Und das Verstörende war eigentlich, der hat ja dann das sozusagen annonciert im Netz. Hm. Und das hat er gar nicht europaweit gemacht oder frankreichweit, sondern der hat in der Nachbarschaft genug Kerle gefunden, die mitgemacht haben.
Auch die Franzosen mochte ich noch nicht so gern.
Ja. Also da kann man auch mal ins Grübeln kommen, ja, natürlich. So. Was stimmt mit den Männern nicht? Nur, wir waren, und darauf hast du hingewiesen, ja eigentlich so weit, nicht von Einzelfällen oder in dem Fall einer gehäuften Zahl von Fällen auf alle zu schließen.
Ja.
So. Und ich glaube, vielen, die das jetzt so in den letzten Tagen beobachtet haben, ist auch das aufgefallen. Und das führt dann auch zu Störgefühlen, dass wenn wir so einen Fall haben von so einem armen Mädchen da in Neukölln, die war 16, in so einem Jugendclub vergewaltigt wird und alle gucken weg. Und in dem Fall ist es jetzt sogar aktenkundig, dass die im Jugendamt weggeguckt haben, beziehungsweise abgelehnt haben, eine Anzeige zu stellen bei der Polizei, weil junge migrantische Männer werden ja genug stigmatisiert. Das war wörtlich die Erklärung dieses Jugendamtes.
Siehst du, genau das regt mich auf.
Dass dazu es überhaupt natürlich nie eine Demo gibt und dass das im grünen Diskurs gar keine Rolle spielt. So. Und natürlich, die Zahlen sind auch so. Also bei Hoheitsdelikten zum Beispiel fallen natürlich Tatverdächtige, die zum Beispiel aus Syrien, Afghanistan kommen, auf. Also die sind etwa 10-mal so hoch, die Zahl. Und wenn man das bereinigt, die sogenannte Tatverdächtigenbelastungszahl, wie das Christian Pfeiffer, dieser Kriminologe aus Niedersachsen gemacht hat, dann, also das heißt um Faktoren wie zum Beispiel Alter, soziale Herkunft, dann bist du immer noch bei 4- bis 5-mal so hoch. Aber, und das ist ja der zivilisatorische Fortschritt, wir schließen jetzt nicht von dieser klar erhöhten Zahl auf alle afghanischen jungen Männer, die in Deutschland rumspringen.
Wobei du in dem Fall noch eher auf die Mehrheit schließen kannst, weil die Frau im Islam einfach weniger wert ist.
Jetzt kommst du noch ein bisschen mit dem Islam-Bashing um die Ecke.
Nein, es tut mir leid, das ist ja,
ist ja okay.
So.
Ich wollte nur sagen, also darauf können wir uns ja jetzt an der Stelle einigen. Also, darauf hatten wir uns eigentlich verständigt, nicht von einer gehäuften Zahl oder gehäuften Auffälligkeit auf alle Mitglieder dieser Gruppe zu schließen. Und das Prinzip wird jetzt mal eben schwupp aus dem Fenster geworfen.
Aber wie?
Ja.
Und dass sich dann auch seine Freunde bemüßigt sehen, vielleicht um ihren eigenen Hals zu retten, ja, dass die dann im Netz irgendwelche solche Statements veröffentlichen.
Dafür kriegst du hier an der Stelle keine Absolution von mir zu hören. Das finde ich total.
Ich finde es auch nicht in Ordnung.
Das
würde ich auch nicht machen. Wir wissen aber natürlich nicht, hat er vorher mit dem gesprochen darüber. I don't know. Also.
Ich sehe Stuckradbarre. Ich weiß, was ich von dem zu halten habe. Das sieht sozusagen an der Nase an, wie man so schön sagt.
Was ich übrigens spannend finde, der Bundeskanzler wurde ja im Bundestag von den Grünen so ein bisschen an die Wand gepresst, ja, dass er sich zu dieser Situation noch nicht geäußert habe. Und dann hat er gesagt, also er ist auch einer, der sagt, man muss gegen sexualisierte Gewalt im Netz und vor allem gegen Gewalt gegen Frauen unbedingt was machen. Gibt es ja auch wirklich einschlägige Zahlen vom BKA. Aber wir müssen dann auch darüber sprechen, eben, dass eben ein Großteil dieser Gewalt gegen Frauen eben auch aus dem Migrantenbereich kommt. Da, jetzt wird er wieder an die Wand genagelt.
Empörung.
Wo ich mir dachte, aber da hat er doch recht. Also,
Wobei, so ganz verfangen hat das nicht. Es gibt ja die Empörung natürlich im linken Lager. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen auch über Ricarda Lang gewundert. Ich halt hielt die immer für eine eigentlich relativ vernünftige und schlaue Frau, zu sagen, also das sei jetzt kein, der Fall Colin Fernandes sei keine Randnotiz, dürfe keine Randnotiz bleiben und der Bundeskanzler müsse sich dazu äußern. Ich meine, in ein schwebendes Verfahren hinein? Soll sich der Bundeskanzler äußern?
Es ist eine gesellschaftliche Debatte. Ich finde schon, dass sie da einen Punkt hat. Nee. Aber ich finde auch, dass er sich richtig geäußert hat. Das findet Frau Lang dann vermutlich nicht.
Nee, ich glaube nicht. Also, dass die Antwort ihr nicht gefallen
Weißt du, was ich total spannend finde? Du siehst, es gibt ja so eine Petition, habe ich übrigens auch unterschrieben, von Kampakt. Das erste Mal, dass ich von denen was unterschreibe, vermutlich. Und das letzte Mal.
Aber ist das nicht ein Ausschlusskriterium, um hier an dem Podcast teilzunehmen? Kleiner Scherz.
Dann ist es so. Dann kann ich es nicht ändern. Aber was ich total spannend fand, da sind nicht nur Linke zu finden. Im Gegenteil, da ist beispielsweise die Unternehmerin Verena Pauster dabei. Die ist jetzt nicht im Verdacht, links zu sein. Da treffen sich wirklich alle Frauen, dass wir da eine Gesetzeslücke haben.
Auch nochmal ein interessanter Aspekt, finde ich, wer sich jetzt sozusagen alles findet, um seine eigenen kleinen Projekte mit durchzubringen, habe ich meine Kolumne auch drüber geschrieben, also über den zweiten thermodynamischen Satz der Politik. Gibt es einen schönen Satz von Winston Churchill, never let a good crisis go to waste.
Ja.
Also niemals die Gelegenheit auslassen, das Wasser auf deine eigenen Mühlen zu leiten. Und das findet natürlich jetzt auch statt. Also finden sich jetzt also alle hinter Hate Aid zum Beispiel.
Die haben mich beschimpft im Netz.
Versammeln, weil die Bundesregierung jetzt darüber nachdenkt, bestimmten NGOs die Mittel zu kürzen. Und das gehe doch jetzt gar nicht, gerade weil der Fall Fernandes, Colleen Fernandes doch gezeigt habe, ja. 40 Millionen Frauen stehen schutzlos in Deutschland. Luisa Neubauer gesagt, 40 Millionen Frauen. Und deswegen bräuchte es diese ganzen rot-grünen NGOs.
Ach guck, schau, meine Konsequenz ist eine andere. Ja. Obwohl wir diese rot-grünen NGOs haben, sind 40 Millionen Frauen gefährdet, also haben die scheinbar nichts geleistet, also können die weg.
Ja gut, aber halt im sozialstaatlichen Denken läuft es immer andersrum.
Ja, ja.
Da wird ja nie so gedacht, hat das eigentlich funktioniert? Gibt es irgendeine Art von Evaluation? Sondern wenn der Missstand bestehen geblieben ist, obwohl du zum Beispiel Hate Aid und andere Gruppen gegründet hast, dann ist die Konsequenz nicht zu sagen, oh, wir denken mal über die Förderung nach, sondern jetzt erst recht Förderung. Es lag daran, dass wir dir noch nicht genug Geld gegeben haben.
Ist so ungefähr, die Mietpreisbremse hat nicht funktioniert, die Mieten werden teurer, deswegen noch mehr.
Genau.
Ah, verstehe.
Ja, das ist
übrigens, die Männer, die jetzt schweigen im Netz, die sind alle schuldig. Das finde ich auch schwierig.
Eine gute, ganz interessante Sonderspezies sind jetzt nochmal die Männer, die jetzt also im Spiegel und im Stern oder in der Süddeutschen auftreten und sagen, wir müssen jetzt, wir Männer, also Leute wie ich, ne? Wir müssen jetzt alle den Epstein oder den Ulmen in uns nicht nur entdecken, sondern bekämpfen. Hm. Und das sei also ein grundsätzliches Männerproblem, was ich da zeige. Und dann gucke ich mir diese Milchbrötchen an, die solche Texte schon mal eben. Wahrscheinlich das Schlimmste, was sie sich vorzuwerfen haben, sie haben den Milch runtergebracht gestern, ne? So. Die wollen dann irgendwie, glaube ich, so auf die richtige Seite jetzt kommen mit solchen Erklärungen.
Das finde ich aber befremdlich.
Mein Verdacht ist, dass sich die Frauen eher lustig machen.
Ein bisschen, ja.
Über, ich weiß auch aus dem Spiegel zum Beispiel, von den einen oder anderen Kolleginnen, die haben die ja auch wieder, haben die so zwei, drei von denen jetzt immer am Start. Und sagen ja,
also
das ist nicht die Art von Mann.
Man kann das ja verurteilen, das finde ich auch richtig, aber man muss ja nicht selber in Sack und Asche gehen, wenn man sich nichts vorzuwerfen hat.
Ja.
Aber es gibt, vielleicht reagierst du als Mann so, weil du kriegst ja im Netz maximal Hass. Da gibt es ja Influencer, die rasten komplett aus.
Da gab es doch diese komische Feministin, wie heißt sie? Leonie Löwenherz.
Ich kannte die vorher nicht.
Ja, die hat dann so einen Rant abgelassen. Also sie will jetzt, dass der Ulmen da umgedreht, aufgehängt wird, auf dem Marktplatz und öffentlich kastriert. Und jeder, der noch, wie Fleischhauer, das hat sie in meinem Namen nicht genannt, aber Leute wie ich, die also die Unschuldsvermutung noch überhaupt einmal nennen, die muss das Wort Täter und Täterschutz auf die Stirn tätowiert werden. Da ja diese Sendung regelmäßig gesehen wird von der Staatsanwaltschaft München
Das stimmt.
Und also sozusagen alles monitort wird, was wir hier sagen neuerdings, kleiner Tipp an die Kollegen bei der Staatsanwaltschaft, Paragraph 140 Strafgesetzbuch, Billigung und Aufforderung zu Straftaten. Ja, ich würde mal sagen, alle Männer sollte man öffentlich kastrieren, fällt schon unter 140.
Ich bin kein Jurist, aber ich würde dir da zustimmen.
Ja.
Anzeige ist raus.
Anzeigenhauptmeisterin Caroline Blüchel.
Oh Gott.
Ich bin gegen Anzeigen.
Ich auch.
Ich bin ja der Meinung, es lässt sich auch vieles dadurch erledigen, dass man es ignoriert.
Gut, das geht jetzt nicht für Colleen, aber für die anderen Dinge finde ich schon. Wir brauchen noch irgendwie ein leichtes Thema zum Abschluss. Das fällt halt ein bisschen kürzer aus, aber die SPD...
Ein leichtes Thema.
Ein leichtes. Die SPD verliert eine Wahl nach der anderen. Und es gibt aber dieses SPD-Paradoxon, denn je mehr Wahlen sie verlieren, desto mächtiger werden sie in der Bundesregierung, weil die Union einfach Angst hat, dass sie sonst hinwerfen. Das ist krass.
Wahlabend, Lars Klingbeil.
Rheinland-Pfalz Landtagswahl.
Er ist in sich gegangen, hat auch mal kurz über einen Rückzug nachgedacht. Aber er wolle nicht die zweitgrößte Regierungspartei ins Chaos stürzen. Das ist ja auch super. Das ist so. Ich habe ja 2 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet. Mhm. Als Zivildienstleistender. Also den Typ, den habe ich damals schon auch erlebt. Als ich für Napoleon halten und tatsächlich bist du nur Karl Johann von Schweden, ja.
Nee.
Also, ja, ist natürlich grotesk, als die zweitgrößte Regierungspartei so in den Bus zu werfen.
Ja, von
ich stimmt natürlich formal, stimmt's. Ja, aber halt, ihr seid jetzt eine 10%-Partei. Ich habe jetzt eine ganz, ganz schreckliche Umfrage bei Forsa. Da haben noch 4% der Deutschen gesagt, dass sie glauben, dass die SPD die Antworten auf die Probleme dieses Landes hat. 4% trauen der SPD noch das zu.
Immer noch 4.
Ja, gut,
das sind relativ
schon,
viele. Das
ist schon erschütternd.
Ja, klar.
Gut, allerdings, wobei bei der CDU
waren es 5.
Waren 17%, natürlich auch nicht doll. Also zusammengerechnet sagen 21% der Deutschen, das Land ist bei den guten Händen, die haben die richtigen Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit. Das ist natürlich desaströs. Und in der Tat, also die Angst sieht jetzt bei der CDU um, weil die sind jetzt so traumatisiert, posttraumatische Belastungsstörung bei der SPD, die darfst du jetzt gar nicht schief angucken, weil dann fallen die gleich um.
Deswegen gibt es jetzt auch alle Steuererhöhungen, die man sich vorstellen
genau.
kann. Ja. Jedes Wahlversprechen wird gebrochen. Ich finde, also ich habe mir schon überlegt, eigentlich ist Lars Klingbeil fast schon einer für den Gewinner der Woche. Denn wenn du das schaffst, dass du 5,6% in Baden-Württemberg in Rheinland-Pfalz nach 35 Jahren den Ministerpräsidenten abgeben und du klebst immer noch an deinem Stuhl und keiner sägt offenbar daran. Das ist schon eine Leistung.
Ja, also machen wir doch einfach ihn zum Gewinner. Mhm. Ja, Survival-Experte Lars Klingbeil. Überleben, lernen mit Lars.
Das sind viele Ls. Überleben, lernen mit Lars. Hast du eigentlich die Landsfolge gesehen, wo Katharina Barley zu Gast war? Die ist ja auch im SPD-Vorstand und dann hat der Lanz sie damit konfrontiert, was übrigens alles nicht richtig läuft bei der SPD. Und sie war total angefasst, dass sie die Rheinland-Pfalz-Wahl verloren haben. Und sie versteht das auch gar nicht, weil die SPD macht so gute Politik und auch in der Bildung. Also ist alles
Wobei,
perfekt.
Ich hab gedacht, das ist auch schon. Also die haben
Erkenntnisproblem.
Die haben, glaube ich, den Lauterbach zum Joska geschickt und die Barley, die jetzt irgendwas in Brüssel ist, zu Lanz. Also die erste Garde
duckt sich weg.
Schön in die Furche gegangen.
Ich würde sagen, wir schützen die SPD jetzt auch. Ne? Wir sagen nichts mehr Böses, Tod, Geweihte, Leben länger. Schauen wir mal, was noch passiert.
Morituriti salutant. Ja, genau, also wir haben noch den Verlierer, glaube ich.
Ja, richtig. Wer ist das?
Kai Wegner. Wir erinnern uns, das ist der Bürgermeister, der am 3. Januar 2026, als in Teilen von Berlin das Licht ausging, größter Stromausfall der Nachkriegsgeschichte.
Tennis gespielt hat.
So. Das ist das, was wir bislang kennen.
Mhm. Jetzt gibt's was Neues?
Ja, es ist unklar, ob er überhaupt in Berlin war.
Weil da ja gar kein Licht ist zum Tennisspielen.
Nee, also Berliner Zeitung ist jetzt hingegangen und hat einfach mal die ganzen Tennisplätze abgeklappert, die da bei ihm um die Ecke sind. Und da war er nicht. Also Klado und Gato. Also wir wissen ja überhaupt nur, dass er auf dem Tennisplatz war, weil seine Tennisplatzpartnerin, mit der er auch zusammen ist, die ist, glaube ich, was ist die? Sozialministerin, Bildungsministerin?
Ja, ich weiß nicht mehr, welches Ministerium.
Das gepostet hatte, unvorsichtigerweise. Und er selber hat ja gesagt, also er hätte sich zu Hause eingeschlossen, um ab 8.07 Uhr an diesem verhängnisvollen 3. Januar und dann hätte er ununterbrochen telefoniert, um die Stadt zu retten.
Das glaubt ihm nur keiner.
Was dokumentiert ist, um 22.37 Uhr gibt es ein Telefonat mit dem Stromnetz Berlin.
Selben Tag, so spät.
Okay. Was davor war, ist völlig im Unklaren. Und jetzt gibt es eben die Vermutung, er war gar nicht in der Stadt. Also er hat behauptet, sich eingeschlossen zu haben. Tatsächlich war der wo ganz anders. Jetzt ist er dazu immer befragt worden und sagt, alles gesagt. Dazu sei alles gesagt. Gibt so eine Pressekonferenz. Das ist natürlich Comedy Gold. Immer die gleiche Frage. Und er sagt 6-mal, dazu sei alles gesagt. Und die haben jetzt auch schon die Plakate fertig für den Wahlkampf. Der steht ja im September an. Mhm. Kai Wegner, alles gesagt.
Nee.
Mein Vorschlag. Ja. Mein Vorschlag. Kai Wegner, alles gesagt. Also, das wird uns weiter beschäftigen. War Kai Wegner am 3. Januar? Vielleicht war der ja auf Mallorca.
Ich würde sagen, der schwarze Kanal, alles gesagt für heute, oder? Wir sehen uns wieder nächste Woche, unter der Woche exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende überall, wo es Podcasts gibt und auf der YouTube-Seite von Focus Online. Bis dann!